Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Zeitung. Heute beschäftigen wir uns mit einem absoluten Modethema: Nachhaltigkeit. Alle Welt will heute nachhaltig agieren. Wer schreibt, der bleibt, sagen Journalisten, und nicht nur die. Aber ist das schon nachhaltig? Jeder dritte Hausarzt sieht seine Praxis sehr nachhaltig aufgestellt, hieß es vor kurzem in einer Umfrage, deren Ergebnisse die APO-Bank veröffentlicht hat. Aber was heißt eigentlich nachhaltig, wenn es um eine Arztpraxis geht? Um diese Frage beantworten zu können, begrüße ich heute einen illustren Gesprächspartner aus Rheinland-Pfalz am Telefon, Dr. Christian Schulze, Hausarzt, Sportarzt in Gemeinschaftspraxis in Winterburg in der Nähe von Bad Kreuznach liegt das. Hallo nach Winterburg, Herr Dr. Schulze.
Hallo Herr Gerloff, ich grüße Sie und danke für die Einladung.
Ja, Herr Dr. Schulze, vielleicht als erstes die Frage, was ist für Sie nachhaltig? Und dann als nächstes vielleicht gleich, wann würden Sie eine Arztpraxis als nachhaltig aufgestellt bezeichnen?
Also nachhaltig heißt für mich letztendlich, dass ich möglichst ressourcenschonend, möglichst effektiv und schnell Ergebnisse erziele und dabei möglichst wenige Spuren hinterlasse oder einen besonders hohen Berg an CO2 produziere, beziehungsweise einen unnötig hohen Medikamenteneinsatz beim Patienten brauche. Also für mich ist das Paket Nachhaltigkeit, dieser Megatrend, wirklich so, dass er sich durch alle Lebenslagen durchzieht, nicht nur durch die Praxisführung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und CO2-Bilanz, sondern auch in Bezug auf die Diagnostik und Therapie, den Einsatz am Patienten selbst. Da sehe ich die Nachhaltigkeit auf vielen Feldern gefragt und auch für mich ist das einfach das absolute Must-Go, dass ich da nachhaltig auf allen Ebenen bin.
Also das ist dann durchaus eine Herausforderung für eine Arztpraxis, wirklich sich als sehr nachhaltig aufgestellt zu bezeichnen, kann man sagen, oder?
Ja, man muss halt bei allen Entscheidungen, die man im Alltag trifft, immer diesen Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich nur im Kopf haben. Und man bekommt ja dann auch mit Investitionen, die man ohnehin tätigen kann oder muss, kann man ja letzten Endes diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit ausleben. Ja, wenn ich zum Beispiel einen neuen Drucker kaufe, der alte ist kaputt, dann nehme ich halt Duplex-Drucker, dann kann ich die Seiten beidseitig bedrucken. Nur mal als Beispiel, brauche ich nur halb so viel Papier. Mhm. Das ist ein Gedanke. Ja, oder ich stelle komplett auf papierfrei um. Das haben wir auch schon vor 15 Jahren gemacht. Da wird alles eingescannt und entsprechend elektronisch aufbereitet, auch an den Patienten versandt. Die haben ja alle eine E-Mail-Adresse und dementsprechend auch dort wieder ressourcenschonendes Arbeiten effektiv und angenehm letzten Endes.
Mhm. Wenn Sie das vielleicht mal ein bisschen systematisieren wollen, was haben Sie denn eigentlich alles unternommen schon seit Übernahme der Praxis? Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. 15 Jahre haben Sie gerade gesagt. Was haben Sie da alles unternommen, um mit der Praxis nachhaltig aufgestellt zu sein? Vielleicht so, aber nur kurz, vielleicht haben Sie ja ganz schön viel unternommen in der Zwischenzeit.
Also wir haben natürlich das gesamte Gebäude saniert, neue Fenster, Fassadendämmung, 15 cm neues Dach. Entsprechend, da waren die Dinge halt auch von Baujahr 70 dann zu dem Zeitpunkt, wo ich die Praxis übernommen habe, 35 Jahre alt und es war sowieso nötig, da eine Renovierung zu tätigen. Und dabei haben wir die Renovierung halt nicht nur mit einem Einmal Farbe gemacht, sondern halt mit einem entsprechenden Austausch, einer Investition, die ein bisschen höher war, als die sowieso angestanden hätte. Da wurde das entsprechend auch mal repariert. Die Fassade hat wieder gut ausgesehen. Die Heizung wurde erweitert um eine Solarthermieanlage in 2006, kurz nach der Übernahme. Danach kam noch eine Pelletheizung dazu 2010. Die ganze LED-Beleuchtung haben wir 2010 eingebaut. Wir haben unsere PCs auf Niedrigenergie-PCs mit Twin-Client-Einsatz umgestellt. Kühlgeräte und Waschmaschinen, Spülmaschinen entsprechend ausgetauscht auf energieeffiziente Geräte. Das ist so das, was im normalen Alltag da ohnehin als Investition immer wieder nötig ist. Und wenn man dann dort halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, ein bisschen genauer hinguckt, kann man da eigentlich recht einfach ökologisch handeln.
Mhm. Und das rechnet sich dann auch?
Ja, das rechnet sich alles maximal. Ja. Wenn Sie mal überlegen, ich habe ja mir das mal den Spaß gemacht zu schauen, was wurde im Jahr 1990 verbraucht an fossilen Energien in der Praxis. Das waren 15.000 Liter Heizöl zum Heizen. Und heute komme ich quasi mit 6 Tonnen Pellets aus. Das kostet ungefähr 1.000 Euro. Wenn ich jetzt heute immer noch für 15.000 Liter Heizöl entsprechend weitere 10.000 Euro bezahlen würde, sind es 9.000 Euro, die ich pro Jahr spare durch diese ganzen Investitionen. Und wenn wir das dann auf 15 Jahre hochrechnen, naja, dann sind wir relativ schnell bei weit über 100.000 Euro, die wir eingespart haben. Das heißt, es ist auch betriebswirtschaftlich eigentlich völlig sinnvoll, diese Investitionen nachhaltig und mit ökologischen Hintergedanken zu tätigen, weil sie sich einfach Tag für Tag auszahlen und da brauche ich auch keine Förderung. Habe ich sowieso relativ wenig bekommen und dann nimmt man einfach das Geld in die Hand und investiert es vor Ort und hat eine unheimlich hohe Rendite. Also das kriegen wir weder in irgendeinem Fonds noch sonst wo hin, was man da so sparen kann.
Vielleicht werden wir, bevor wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, noch einmal vorher philosophisch. Ist Hausarzt eigentlich ein Beruf, der per se etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat?
Natürlich ist es äußerst nachhaltig. Das können Sie jeden Patienten mal fragen, der in die Notaufnahme geht, zu einem ihm unbekannten Arzt, der quasi bei irgendwo null oder noch weniger als null anfangen muss vom Informationsstand über den Patienten, den seine Bezüge und Gemengelage ja gar nicht kennt und dann herausfinden muss, was der jetzt für ein Problem hat. Ich als Hausarzt, der den Patienten ja schon seit 20 Jahren größtenteils betreut und auch in seiner Empfindlichkeit kennt und ihn einschätzen kann, die ganzen Lauerdiagnosen im Kopf hat, mehr oder weniger, da weiß ich doch schon am Telefon, wenn der anruft und ihr schildert, wie der Tonfall ist, ob der jetzt quasi einen möglichen Herzinfarkt hat, bevor ich da hinfahre, sodass ich direkt die 112 anrufe und wir zusammen eintreffen. Bei dem Patienten, der Ihnen komplett unbekannt ist, ja, da haben Sie diese Möglichkeit eben nicht. Das heißt, durch den genauen Kenntnis des Patienten bin ich halt so nah am Patienten dran, dass ich da, glaube ich, sehr oft auch die richtigen Entscheidungen treffen kann und vor allen Dingen auch da, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, nur noch den optimalen Weg wählen kann. Ja, weil letzten Endes der unsichere Arzt, der den Patienten nicht kennt am Wochenende, der wird dann als eine stationäre Einweisung Zweifelsfall draus machen, aus lauter Angst, Unsicherheit und Unwissen, ja, und Unkenntnis des Patienten, die kostet dann wieder unheimlich viel Geld, ist für den Patienten ein hoher Einschnitt, der hat auch ein gewisses Risiko, nosokomiale Infektionen und so weiter und so fort, möchte eigentlich auch nicht ins Krankenhaus, ist ja auch nicht nachhaltig, ist ja eine komplette Geldverbrennungsmaschine, die dann dort anläuft, ja. Also das heißt, die nachhaltigste Medizin ist, glaube ich, tatsächlich die in der hausärztlichen Praxis stattfindet, in meinen Augen.
Sie sind ja auch Sportarzt, würden Sie das da auch sagen?
Ja, da noch umso mehr.
Okay.
Ich betreue ja auch Sportler, die jetzt hier in der Tour de France teilnehmen und so weiter und so fort. Und auch dort gilt natürlich, dass man gerade in Bezug auf Doping und sonstige Dinge dem Sportler so nachhaltig führt, dass der halt was für seine Gesundheit tut. Letzten Endes ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung, ausreichende Wasserzufuhr, Regenerationsphasen beachten, auf körperliche Symptome achten, rechtzeitig die Hand heben und zum Arzt gehen und sagen, hier ist das nicht in Ordnung. Nur so kommt man dann letzten Endes ja auch in der Weltspitze im Sport weiter und aber auch nur so, sag ich mal so, beim normalen Hobbysportler letzten Endes auch, erhalte ich mir meine Gesundheit, damit ich dann, wenn ich Handwerker bin, beispielsweise auch noch weiter einsatzfähig und berufsfähig bleibe. Ja. Wie viele Handwerker gibt es, die sich ihren ganzen Körper im Fußball zerstört haben und dann mit 40 mit irgendwelchen kaputten Knien, ja, dann ist jetzt eigentlich ein künstliches Gelenk rein, kann nicht mehr aufs Gerüst leiten und so weiter. Das ist eine riesige Verantwortung, die man da hat, dann insbesondere auch dem Hobbysportler gegenüber, mit dem dann auch klar zu reden, Junge, pass auf, du hast jetzt hier einen Körper, der ist jetzt so und so da, aber mach ihn nicht komplett kaputt, weil du wirst dann durch deinen Einsatz hier in der B-Klasse keine Millionen auf dem Konto haben, bevor die Knie kaputt sind, wie mancher Profifußballer. Also bitte ein bisschen aufpassen.
Ja. Ja. Herr Dr. Schulze, Sie sind ja auch ein echter Medienarzt und haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wie häufig werden denn eigentlich diese Videos angesehen?
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Das neueste Video, was wir jetzt gemacht haben, da habe ich jetzt mal zufällig die Zahlen mir angeguckt, weil ich gucke da ja auch quasi nicht rein, weil es dann alleine ja läuft. Das waren jetzt seit 5-6 Tagen, wo das draußen ist, ungefähr 2.200 Aufrufe in diesem neuesten Video. Aber insgesamt kann man sagen, dass eigentlich zu jedem Zeitpunkt im Durchschnitt, würde ich mal so sagen, pro Minute 5 verschiedene User reinklicken und andere dann wieder raus. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr, das kommt immer darauf an, was da gerade geworden wird von YouTube. Aber diese Reichweite ist schon sehr, sehr hoch, weit über 100, 150 Jahre, wo sich unsere Videos mittlerweile angeschaut worden sind, die seit 5 Jahren produziert werden. Mhm. Und es sind halt, ja, sagen wir so, am Tag ungefähr 25.000 Aufrufe, die stattfinden.
Ist sowas eigentlich dann auch nachhaltig? Also ich meine, das hat ja viele Aspekte. Einmal der Energieverbrauch im Internet von den ganzen Servern. Da gibt es ja jetzt auch inzwischen einiges, was darüber geschrieben worden ist. Aber auch natürlich unter dem Aspekt, dass sie sich den Menschen auch wirklich nachhaltig in Erinnerung bringen und vielleicht dann auch für die Praxis ein bisschen was tun.
Also der Energieverbrauch beim Downloaden und Streamen ist natürlich grotesk und schlecht und auch viel zu niedrig, sag ich mal so, mit Kosten belegt in meinen Augen. Das ist ein kleiner Betrug, der dort eigentlich stattfindet, sodass man das von der energetischen Seite her, wenn man das jetzt nicht komplett mit grünem Strom macht, das sehr kritisch sehen muss, einwandfrei. Mhm. Die andere Sache ist nur die Ressource Arzt, auch bei mir in der Praxis, wie auch in ganz Deutschland, ist ja eine, die quasi immer weiter zurückgeht. Also wir haben ja einen Ärztemangel, wir haben einen zunehmenden Ärztemangel, wir werden ganz groteske Verhältnisse erleben und da ist es für mich in der Praxis einfach nur sinnvoll, dann meine Zeit quasi ein bisschen zu erweitern, indem ich den Patienten dann entsprechend nochmal einen Zettel mitgebe nach der Behandlung, sage ich mir, das sind die Stichworte, das haben sie, gucken Sie dazu das passende Video an, machen Sie mal die Übungen, da wird Ihnen auch mal genau erklärt. Beispielsweise Hypertonie, das sind 8 Minuten, da ist dann alles zum Thema Hypertonie erklärt, bis zur Dialyse, ja. Mhm. Das sind so Dinge, die sind für mich auch effektiv im Alltag, ja, weil ich quasi diese Dinge dem Patienten ja dann nicht 8 Minuten vorbeten muss, in Anführungsstrichen. Er behält sich das ja sowieso nicht, weil es ja ein relativ großes, komplexes und abstraktes Thema ist. Er kann sich dann aber jederzeit noch ein zweites Mal angucken, ja. Mhm. Damit er weiß, warum er die ganzen Tabletten futtern muss und dass wir quasi verhindern möchten, dass er einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, eine Dialyse oder eine Demenz bekommt aufgrund des unbehandelten Bluthochdrucks. Ich muss die Leute irgendwie bei der Stange halten. Und da kann ich dann meine Arztzeit quasi über den YouTube-Kanal eigentlich ganz gut potenzieren.
Ah ja, okay. Haben Sie eigentlich schon mal ein Video gemacht, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Und wie war die Resonanz?
Das Video haben wir auch gemacht. Das habe ich mir jetzt auch gerade hier vor dem Podcast nochmal angeschaut. Das hat 1900 Aufrufe ungefähr vor einem Jahr. Mhm. Auch da habe ich quasi den Bogen gezogen von der nachhaltigen Praxisführung vor Ort im Gebäude, in den Räumlichkeiten, in den Abläufen, bis hin natürlich zu nachhaltiger Therapie am Patienten. Wo natürlich das YouTube auch ein gewisser wichtiger Baustein ist, weil wenn ich gerade sehr viel manualtherapeutisch arbeite, dann kann ich dafür alles Mögliche einrenken, tun und machen. Das ist ja sehr schön. Aber letzten Endes, wenn der Patient dann rausgeht, dass wenn er ein Physiotherapie-Rezept hat und noch 5 Wochen auf einen Termin wartet und dann quasi in der Zeit nichts für seine Gesundheit tun kann, ist mir relativ klar, dass er dann wieder auf der Matte steht, was mir nicht bringt. Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Und da sichert dann letzten Endes auch so ein YouTube-Kanal mit zeitnahen Informationen für den Patienten, der mitmachen will, dass er dann auch nachhaltig entsprechend gut versorgt ist und das alles sehr gut läuft. Ja. Also ich will ja Erfolge haben. Ich will ja auch nicht jede Woche einrenken müssen oder so. Das ist ja Schwachsinn, weil dann hat man es nicht richtig gemacht. Ja. Also die haben einen Termin und einen Kontrolltermin. Sie müssen dann ihre Hausaufgaben machen. Die kriegen sie auf, schauen sich das Video an. Da ist das alles gezeigt. Fakt, fakt, machen sie jetzt heute Abend. Ja, und wenn sie einen Physiotherapie-Termin bekommen, ja, dann versuchen sie es mal, wenn sie Glück haben. Aber letzten Endes ist das die Eigeninitiative und das aktive Handeln des Patienten, gerade auch, ob es jetzt im Homeoffice oder sonst wo sind, da gibt es halt für jedes Thema, was so im Alltag aufläuft, ein passendes Video und da wird das dann entsprechend gezeigt. Ja. Und die Faulenzer, für die haben wir dann halt auch noch ein schönes Video, das nennt sich die Übungen, gymnastischen Übungen im Bett. Hm. Weil die haben gesagt, ja, sie haben keine Zeit. Dann habe ich mir überlegt, naja, dann, wenn sie abends im Bett liegen, viele haben ja eine Schlafstörung, das heißt, sie schlafen nicht direkt ein, dann können sie in den 5 Minuten, wenn sie da rumliegen und sonst nichts machen, halt auch mal diese Übungen für im Bett machen und wenn sie morgen früher wach werden, direkt auf, dann haben sie quasi eine ideale Anleitung und noch eine Ausrede weniger, dann wieder nichts getan zu haben. Ja.
Cool. Per YouTube-Video für nachhaltige Compliance sorgen. Ein sehr interessanter Ansatz. Herr Dr. Schulze, vielen Dank soweit. Das waren schon sehr interessante Einblicke in die nachhaltige Arztpraxis, wenn wir das mal so nennen dürfen. An dieser Stelle machen wir vielleicht mal einen Cut und setzen unser Gespräch nach einer Pause fort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der zweiten Folge zur Nachhaltigkeit wollen wir zunächst ein kleines Spiel spielen. Was gehört zu einer nachhaltig geführten Arztpraxis? Aber auch Fördermöglichkeiten für Investitionen in dieser Richtung werden wir dann ansprechen. Also, es lohnt sich wieder reinzuhören. Und Herr Dr. Schulze, vielen Dank soweit. Wir hören uns wieder.